Liebe Leserinnen und Leser, nach dem EU-Referendum herrscht jetzt Katerstimmung in Großbritannien. Die Brexit-Befürworter haben in einer aufgeheizten Debatte uneinlösbare Versprechungen gemacht und stehlen sich nun aus der Verantwortung. Das politische Chaos in Großbritannien ist ein Warnschuss für alle in Europa, die Rückkehr zum Nationalismus ist eine gefährliche Scheinlösung, die Gesellschaften spaltet und schwächt. Aber klar ist auch, damit das einzigartige Projekt eines freien und solidarischen Zusammenlebens in Europa nicht scheitert, muss es wieder mit Leben gefüllt werden. Es geht dabei nicht um die Frage, mehr oder weniger Europa, sondern darum, dass wir einen Aufbruch zu einem besseren Europa wagen. Einem Europa, das die Bürgerinnen und Bürger in den Mittelpunkt stellt. Einem Europa, in dem Wohlstand und ein gutes Leben keine leeren Versprechen bleiben. Europa muss besser werden beim Kampf gegen Steuerflucht und Arbeitslosigkeit. Und es muss sich auf eine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik verständigen und mehr investieren in Wachstum, Sicherheit und moderne Daten- und Verkehrsnetze. Nur wenn die Europäische Union mit aller Kraft die Probleme anpackt, die die Menschen beschäftigen, kann sie Vertrauen zurückgewinnen. Es ist alles andere als hilfreich, einseitig der Europäischen Kommission den schwarzen Peter zuzuschieben, wie dies Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble getan hat. Gerade jetzt braucht Europa starke, handlungsfähige Institutionen. Es war nicht die Europäische Kommission oder das Europäische Parlament, sondern es waren viele europäische Staats- und Regierungschefs, die in der Flüchtlingskrise ihre Unfähigkeit bewiesen haben, über den nationalen Tellerrand zu schauen und gemeinsame Lösungen zu vereinbaren. Wer nun wieder Schuldzuweisungen in Richtung Brüssel ausspricht, leistet denen Schützenhilfe, die Europa zum Sündenbock machen wollen. Ich bin überzeugt, mit mehr Investitionen und einer klaren Verteilung von Kompetenzen stärken wir Europa. Demokratische Legitimation und mehr Transparenz bei den Entscheidungen auf europäischer Ebene sind dabei unabdingbar. Die EU-Kommission darf daher auch beim EU-Freihandelsabkommen mit Kanada nicht an den nationalen Parlamenten vorbei agieren. Denn bei CETA handelt es sich um ein gemischtes Abkommen, das auch nationale Zuständigkeiten betrifft. Aus diesem Grund kann CETA nur mit Zustimmung des Deutschen Bundestags in Kraft gesetzt werden. Das ist für die SPD-Bundestagsfraktion zwingend und nicht verhandelbar. Dialog unverzichtbar für verantwortungsvolle Außenpolitik, so viel Sicherheit wie nötig, so viel Dialog wie möglich. Dieses Signal erwartet die SPD-Bundestagsfraktion vom kommenden NATO-Gipfel in Warschau. Dies gilt insbesondere mit Blick auf die Beziehungen mit Russland. In einem Positionspapier, das wir diese Woche in der Fraktion beschließen, machen wir unmissverständlich klar, wir stehen zu unseren mittelosteuropäischen Partnern in der NATO und nehmen ihre Sorgen und Ängste sehr ernst. Deshalb unterstützen wir die Maßnahmen zur Rückversicherung, wie sie auf dem NATO-Gipfel beschlossen werden sollen. Jedoch dürfen wir nicht der Versuchung erliegen, uns in einem neuen Kalten Krieg einzurichten, in dem die Fronten zwar geklärt, der politische Dialog jedoch durch die Logik des Militärischen überlagert wird. Die SPD-Bundestagsfraktion hat die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und das russische Vorgehen in der Ostukraine scharf verurteilt. Mit dieser Politik hat Wladimir Putin die europäische Friedensordnung in Frage gestellt und Russland ins Abseits manövriert. Aber angesichts der globalen Krisen und sicherheitspolitischen Herausforderungen dürfen wir nicht in einer Situation der Konfrontation verharren. Vielmehr muss alles daran gesetzt werden, bestehende Konflikte einzudämmen und neue zu verhindern. Es ist daher im europäischen Interesse, hierfür Russland wieder als verantwortungsvollen internationalen Partner zu gewinnen. Denn fest steht, Frieden und Sicherheit für Europa gibt es nicht ohne oder gar gegen Russland. Die verhängten Sanktionen gegen Russland sind daher kein Selbstzweck, sondern müssen Anreiz zur Verhaltensveränderung bleiben. Gleichzeitig ist von beiden Seiten die Bereitschaft zum Dialog gefordert. Wer aufhört, andere zu verstehen oder verstehen zu wollen, der sollte keine Außenpolitik machen. Mit dieser Aussage bringt Frank-Walter Steinmeier das Wesen von Diplomatie und Außenpolitik auf den Punkt, und ich bin froh, dass er der Außenminister unseres Landes ist. Erfolg der SPD: Energiewende planbar und bezahlbar gestalten. Mit einem Bündel gesetzlicher Maßnahmen hat unser Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel den notwendigen Rahmen für einen nachhaltigen Erfolg der Energiewende geschaffen. Ein verlässlicher, planbarer Ausbau der erneuerbaren Energien ohne negative Kostenspirale für Verbraucher und Unternehmen, diese wichtigen Ziele hat die SPD erreicht. In Zukunft geht der Ausbau der erneuerbaren Energien Hand in Hand mit dem Ausbau der Stromnetze. Denn Strom zu produzieren, der nicht beim Kunden ankommen kann, verursacht vor allem eines: sinnlose Kosten für Verbraucherinnen und Verbraucher. Künftig tragen Ausschreibungsverfahren zur besseren Wirtschaftlichkeit der Erneuerbaren bei. Gleichzeitig sorgen sinnvolle Ausbaukorridore für eine nachhaltige Förderung erneuerbarer Energien. Ein wichtiger Erfolg ist zudem, dass wir eine Regelung durchgesetzt haben, die Bürgerenergiegenossenschaften besser stellt als große Unternehmen. Sie müssen für ihre Teilnahme an den Ausschreibungen keine emissionsschutzrechtliche Genehmigung vorlegen und sparen sich damit die hohen Vorlaufkosten. Mit der Reform des EEG und anderer energiepolitischer Gesetze haben wir in den zurückliegenden Monaten ein hochkomplexes, für die Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes enorm wichtiges Mammutsprojekt zu einem erfolgreichen Ende geführt. Ich finde, angesichts der Vielzahl von Einzelinteressen ist das eine Leistung, auf die wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stolz sein können. Themen im Plenum: Sexualstrafrecht reformieren. Mit dem vorliegenden Änderungsantrag der Regierungsfraktionen wird das sexuelle Selbstbestimmungsrecht durch einen Paradigmenwechsel im Strafrecht endlich umfassend zur Geltung gebracht. Nach dem Grundsatz „Nein heißt Nein“ soll künftig jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung unter Strafe gestellt werden. Eine Gewaltanwendung des Täters muss nicht Folie genannt. Damit wird künftig verhindert, dass Fälle straflos bleiben, weil sich das Opfer zum Beispiel aus Angststarre oder der Furcht vor weiteren gravierenden Verletzungen nicht zur Wehr setzen konnte. Darüber hinaus sieht die Formulierungshilfe die Einführung von zwei neuer Tatbestände vor. Neben einem gesonderten Tatbestand der sexuellen Belästigung wird auch der Tatbestand „Straftat aus Gruppen“ geschaffen. Der vorliegende Änderungsantrag ist ein entscheidender Schritt zur Stärkung des sexuellen Selbstbestimmungsrechts und ein großer Erfolg für die Frauen der CDU, CSU und der SPD, auf deren Initiative der Änderungsantrag maßgeblich zurückgeht. Schädliche Steuergestaltung internationaler Konzerne verhindern. Mit dem Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen Empfehlungen der G20-OECD umgesetzt werden, um schädliche Steuergestaltung multinationaler Unternehmen durch einen besseren Informationsaustausch der nationalen Steuerbehörden erheblich einzuschränken. Künftig sollen Steuerverwaltungen durch länderbezogene Berichte international tätiger Unternehmen Informationen über die globale Aufteilung von Erträgen und die entrichteten Steuern erhalten und gegenseitig austauschen. Dadurch können steuerrelevante Gestaltungsrisiken insbesondere bei den Verrechnungspreisen besser erkannt werden. Die deutschen Steuerbehörden werden künftig nicht nur länderbezogene Berichte deutscher Konzerne erhalten, sondern auch die länderbezogenen Berichte großer ausländischer Konzerne, die in Deutschland durch Tochtergesellschaften oder Betriebsstätten tätig sind. Verbindliche Regeln für Integration schaffen. Mit dem Integrationsgesetz, das wir diese Woche in 2/3 Lesung behandelt haben, werden erstmals verbindliche Regeln für Integration in Deutschland geschaffen. Der Gesetzentwurf verbessert die Angebote zum Spracherwerb und fordert eine schnelle Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig fordert das Gesetz die aktive Beteiligung an diesen Angeboten ein. Die Integration auf dem Arbeitsmarkt ist einer der Kernpfeiler für gesellschaftliche Integration. Das Gesetz sieht daher ein Bündel von Maßnahmen vor, um die rasche Eingliederung in den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Für einen schnellen und sinnvollen Beschäftigungseinstieg legt der Bund ein Arbeitsmarktprogramm für 100.000 zusätzliche, gemeinnützige Arbeitsgelegenheiten für Asylsuchende auf. Zudem wird die Förderung der Berufsausbildung gezielter ausgestaltet. Ausbildungsbegleitende Hilfen, die assistierte Ausbildung und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sollen je nach Zielgruppe früher als bisher zur Verfügung stehen und die Berufsausbildungsbeihilfe und das Ausbildungsgeld zum Teil erstmalig geöffnet werden. Zudem wird die Vorrangprüfung befristet für 3 Jahre bei Asylsuchenden sowie Geduldeten ausgesetzt. Die Bundesländer bestimmen dabei selbst, in welchen Arbeitsagenturbezirken die Regelung abhängig von der Arbeitsmarktlage zum Tragen kommt. Darüber hinaus soll es Rechtssicherheit für Flüchtlinge in Ausbildung und die auszubildenden Betriebe geben. Der Aufenthaltsstatus von geduldeten Auszubildenden in schulischer und betrieblicher Ausbildung wird so geregelt, dass eine Duldung für die Gesamtdauer der Ausbildung gelten wird. Bei anschließender ausbildungsadäquater Beschäftigung wird ein Aufenthaltsrecht für 2 weitere Jahre erteilt, sogenannte 3+2-Regel. Die derzeit hierfür gültige Altersgrenze von 21 Jahren wird aufgehoben. Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens konnten wir durchsetzen, dass bei einem Ausbildungsabbruch die Duldung einmalig zur Suche eines neuen Ausbildungsplatzes um 6 Monate verlängert wird. Um den raschen Spracherwerb besser zu fördern, erleichtert das Gesetz den Zugang zu den Integrationskursen für Asylsuchende mit guter Bleibeperspektive. Unter Beibehaltung der Sprachkursanteile soll die Wertevermittlung in den Integrationskursen deutlich von 60 auf 100 Unterrichtseinheiten aufgestockt werden. Zudem sollen die Wartezeiten bis zum Zustandekommen eines Integrationskurses von bisher 3 Monaten auf 6 Wochen verkürzt werden. Kursträger sind zudem künftig verpflichtet, ihr Kursangebot sowie freie Kursplätze zu veröffentlichen. Der Gesetzentwurf sieht gleichzeitig Anreize für einen schnellen Erwerb der deutschen Sprache und die frühe Eingliederung in den Arbeitsmarkt vor. Die Kriterien zur Erteilung des Daueraufenthaltsrechts sollen künftig gestaffelt werden. Wer sich beim Spracherwerb und der Integration in den Arbeitsmarkt anstrengt, soll etwas davon haben. Die Anforderungen an die Integrationsleistungen berücksichtigen jedoch die besondere Situation von Flüchtenden, die nicht mit denen der Arbeitsmigration gleichzusetzen sind. Bereits nach 3 Jahren wird Flüchtlingen eine Niederlassungserlaubnis erteilt, wenn sie die deutsche Sprache beherrschen, Sprachniveau C1, und ihren Lebensunterhalt weit überwiegend selbst sichern. Nach 5 Jahren erhalten Flüchtlinge eine Niederlassungserlaubnis, wenn sie es schaffen, neben weiteren Kriterien hinreichende deutsche Sprachkenntnisse, Sprachniveau A2, vorzuweisen und ihren Lebensunterhalt überwiegend zu sichern. In bestimmten Härtefällen wird von diesen Voraussetzungen abgesehen. Mit der Einführung einer befristeten Wohnsitzzuweisung für anerkannte Flüchtlinge und Asylsuchende soll den Bundesländern die Möglichkeit gegeben werden, die Verteilung von Schutzberechtigten besser zu steuern. Die SPD hat darauf geachtet, dass diese Regelung einer schnellen Eingliederung in den Arbeitsmarkt nicht entgegensteht. Wer eine Berufs- bzw. Hochschulausbildung oder eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit einem Umfang von mindestens 15 Stunden wöchentlich aufnimmt, die den durchschnittlichen Bedarf einer Einzelperson in der Grundsicherung für Arbeitssuchende für Regelbedarf und Kosten der Unterkunft deckt, ist deshalb von der Wohnsitzzuweisung ausgenommen. Mandat zur Schleuserbekämpfung aus weiterhin einer Formel ist ein wichtiges Element innerhalb der Gesamtinitiative der EU zur Unterbindung des Geschäftsmodells der Menschenschmuggel- und Menschenhandelsnetzwerke im südlichen und zentralen Mittelmeer. Im Oktober 2015 beschloss der Deutsche Bundestag die Beteiligung an der Operation EUNAVFOR Med. Deutschland hat sich mit einem signifikanten Beitrag an der Seenotrettung und der Unterbindung des Menschenhandels beteiligt. Das Mandat soll erweitert werden, um in internationalen Gewässern Waffenlieferungen an Terrororganisationen wie den IS zu verhindern. Darüber hinaus soll die libysche Regierung beim Aufbau einer Küstenwache unterstützt werden. Digitale Hochgeschwindigkeitsnetze ausbauen. Das Ziel des Gesetzes zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze, DigiNetzk, ist die Senkung der Kosten für den Auf- und Ausbau digitaler Hochgeschwindigkeitsnetze. Das Gesetz ermöglicht die kostensenkende Nutzung bereits existierender passiver Netzinfrastrukturen, zum Beispiel Leerrohre, Leitungsrohre, Einstiegsschächte. Vorhersehbare Mitnutzungspreise durch die Entscheidungen einer zentralen Streitbeilegungsstelle schaffen hier Rechtssicherheit für alle Beteiligten. Daneben erleichtert das DIGENETZG, das in 2-3 Lesung verabschiedet wird, den gleichzeitigen Ausbau von Glasfaserleitungen bei öffentlich finanzierten Bauarbeiten an Verkehrswegen sowie bei der Erschließung von Neubaugebieten. Sicherheitspersonal besser kontrollieren, das in 2-3 Lesung zu beratende Gesetz zur Änderung bewachungsrechtlicher Vorschriften verschärft das Bewachungsrecht und verbessert dessen Vollzug. Insbesondere bei der Bewachung von Flüchtlingsunterkünften und Großveranstaltungen werden die Anforderungen erhöht. Bewachungsunternehmer müssen künftig eine Sachkundeprüfung ablegen und werden regelmäßig alle 5 Jahre auf ihre Zuverlässigkeit geprüft. Dazu sollen die zuständigen Behörden eine polizeiliche Stellungnahme einholen. Zusätzlich kann eine Abfrage bei der Verfassungsschutzbehörde erfolgen, die beim Bewachungspersonal von Flüchtlingsunterkünften und Großveranstaltungen über ein zum 1. Januar 2019 zu errichtendes Bewacherregister auch wehrpflichtend eingeführt wird. Friedensprozess in Kolumbien unterstützen mit ihrer erst kürzlich unterzeichneten Vereinbarung über einen beidseitigen Waffenstillstand und die Entwaffnung der Rebellen haben die kolumbianische Regierung und die FARC-Guerilla, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens, einen entscheidenden Durchbruch auf dem Weg zum Frieden erreicht. Der innerstaatliche bewaffnete Konflikt in Kolumbien dauert bereits über 50 Jahre. Rund 8,5 Millionen Menschen sind systematischer Vertreibung, Verschleppung, Entführung, sexualisierter Gewalt, Missbrauch Minderjähriger, Zwangsrekrutierung und dem Einsatz von Landminen zum Opfer gefallen. 6,5 Millionen Menschen wurden zu Binnenvertriebenen, ca. 225.000 Menschen. Darunter besonders Frauen, Afrokolumbianer und Indigene wurden getötet. Seit dem Jahr 2012 laufen die offiziellen Verhandlungen zwischen der kolumbianischen Regierung und den FARC über die Beendigung des Konflikts und den Aufbau eines stabilen und dauerhaften Friedens. Am 23. September 2015 haben die Verhandlungsführer ihre Einigung über die Schaffung einer am Völkerrecht orientierten Friedensgerichtsbarkeit verkündet. Wir begrüßen die Ankündigung, dass nun auch formale Friedensgespräche zwischen der kolumbianischen Regierung und der ELN, Nationale Befreiungsarmee, aufgenommen werden sollen. Ohne die Beteiligung dieser letzten verbleibenden Rebellengruppe bleibt der Frieden unvollkommen. Ebenfalls begrüßen wir die Ernennung von MdB Tom Königs zum Beauftragten des Bundesaußenministers für die Unterstützung des kolumbianischen Friedensprozesses. Dies verleiht dem deutschen Engagement zusätzliches politisches Gewicht. In unserem gemeinsamen Antrag mit der CDU, CSU und den Grünen fordern wir die Bundesregierung auf, den Friedensprozess auch künftig politisch zu flankieren und weiterhin finanziell zu unterstützen sowie das zwischen kolumbianischer Regierung und FARC ausgehandelte Modell der Übergangsjustiz zu stützen. Darüber hinaus sollen die notwendigen Mittel bereitgestellt werden, um die Zivilgesellschaft, insbesondere Menschenrechtsorganisationen und Menschenrechtsverteidiger, in Kolumbien zu stärken. Familie, Pflege und Beruf im Staatsdienst vereinbaren. Mit dem geplanten Gesetz soll ein Rechtsanspruch auf Familienpflegezeit und Pflegezeit für Beamtinnen, Beamte, Soldatinnen und Soldaten eingeführt werden. Damit wird das für die Privatwirtschaft und für Tarifbeschäftigte seit dem 1. Januar 2015 geltende Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf im Wesentlichen wirkungsgleich im Beamten- und Soldatenbereich nachvollzogen. Der Gesetzentwurf sieht zudem vor, vorübergehend das Nebeneinander zweier Beamtenverhältnisse zu ermöglichen, falls der Wechsel in eine höhere Laufbahn oder eine andere Laufbahn der Silben oder einer höheren Laufbahngruppe die Absolvierung eines Vorbereitungsdienstes sowie die Ableistung einer neuen Probezeit erfordert. Darüber hinaus sollen aus Fürsorgegründen künftig Beamtinnen und Beamte, Soldatinnen und Soldaten, die Opfer von Gewalttaten geworden sind und einen titulierten, aber mangels Zahlungsfähigkeit des Schädigers nicht durchsetzbaren Schmerzensgeldanspruch gegen den Schädiger haben, einen Anspruch auf Zahlung des Schmerzensgelds gegen ihren Dienstherrn erhalten. Der Anspruch der oder des verletzten Bediensteten gegen den Schädiger soll dann auf den Dienstherrn übergehen. Umweltschützen, Ressourceneffizienz steigern. Schon jetzt übersteigt die Nutzung von natürlichen Ressourcen die Regenerationsfähigkeit der Erde deutlich. Deshalb wird ein schonender und gleichzeitig effizienter Umgang mit natürlichen Ressourcen zu einer Schlüsselkompetenz zukunftsfähiger Gesellschaften. Eine Steigerung der Ressourceneffizienz kann die Umweltbelastungen begrenzen, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken, neue Arbeitsplätze schaffen und nachhaltig Beschäftigung sichern. Mit der Verabschiedung des deutschen Ressourceneffizienzprogramms Progress am 29. Februar 2012 hat sich die Bundesregierung verpflichtet, alle 4 Jahre über die Entwicklung der Ressourceneffizienz in Deutschland zu berichten, die Fortschritte zu bewerten und das Programm fortzuentwickeln. Die erste Fortschreibung wurde am 2. März 2016 vom Bundeskabinett unter dem Titel Deutsches Ressourceneffizienzprogramm 2, Progress 2, beschlossen. Eine wesentliche Weiterentwicklung gegenüber Progress ist, dass Energie- und Ressourceneffizienz verstärkt gemeinsam betrachtet werden, um Synergieeffekte zu nutzen und Zielkonflikte rechtzeitig erkennen und reduzieren zu können. Weiterhin wird Progress 2 auf fossile Rohstoffe in stofflicher Nutzung ausgeweitet sowie der Indikator Gesamtrohstoffproduktivität eingeführt, der neben den abiotischen auch die biotischen Rohstoffe berücksichtigt. Beispiele für Maßnahmen sind der Ausbau der Effizienzberatung für kleine und mittlere Unternehmen, die Unterstützung von Umweltmanagementsystemen, die verstärkte Beschaffung ressourceneffizienter Produkte und Dienstleistungen durch die öffentliche Hand, verbesserte Verbraucherinformationen sowie ein stärkerer Technologie- und Wissenstransfer in Entwicklungs- und Schwellenländer. Eknovelle, Kostenanstieg bremsen, Ausbauplan vollsteuern. Diese Woche haben wir die Eknovelle 2016 in 2/3 Lesung im Bundestag beraten. Die Erfolgsgeschichte der erneuerbaren Energien wollen wir verstetigen und ihre Weiterentwicklung für alle Akteure verlässlich gestalten. In der aktuellen Novelle geht es darum, den weiteren Kostenanstieg zu bremsen, den Ausbauplan voll zu steuern und die erneuerbaren Energien weiter an den Markt heranzuführen. Die Novellierung des EEG ist dabei durch 2 Kernvorhaben geprägt. Zum einen soll die Einspeisevergütung für Strom aus erneuerbaren Energienanlagen zukünftig wettbewerblich im Rahmen von Ausschreibungen ermittelt werden. Dabei wird das EEG 2016 für Bürgerenergiegesellschaften die Teilnahme an Ausschreibungen für onshore Windprojekte erleichtern. Zum anderen wird der Ausbau der erneuerbaren Energienanlagen stärker mit dem Netzausbau synchronisiert werden. Auf der Grundlage eines novellierten Referenzertragsmodells sollen zukünftig die weniger windhäufigen, aber wirtschaftlich ertragreichen Standorte mit Blick auf die Ertragssituation eine vergleichbar hohe Prämie erhalten wie Anlagen an windreichen Standorten. Damit soll der Ausbau gleichmäßiger im Bundesgebiet verteilt und die Übertragungsnetze entlastet werden. Außerdem wird der Ausbaukorridor von Wind-onshore-Anlagen in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und im Norden von Hessen auf 58% des bundesweiten Zubaus der Jahre 2013 bis 2015 reduziert, um die Ausbaugeschwindigkeit in Netzengpassgebieten zu reduzieren und die Übertragungsnetze zu entlasten. Mutterschutzrecht reformieren. Obwohl sich in den letzten Jahrzehnten die Bedürfnisse von Müttern und schwangeren Frauen im Berufsleben wesentlich verändert haben, ist das Mutterschutzrecht seit 1952 kaum geändert worden. Mit dem Gesetzentwurf wollen wir nun das Mutterschutzgesetz, NOSCH, an neuere medizinische Erkenntnisse und gesellschaftliche Entwicklungen anpassen. Unter anderem sollen Schülerinnen und Studentinnen zukünftig in den Anwendungsbereich des Mutterschutzgesetzes einbezogen werden, wenn die Ausbildungsstelle Ort, Zeit und Ablauf von Ausbildungsveranstaltungen verpflichtend vorgibt. Im Falle der Geburt eines behinderten Kindes soll zudem die gesetzliche Mutterschutzfrist von 8 auf 12 Wochen verlängert werden. Geplant ist weiterhin, die Verordnung zum Schutze der Mütter am Arbeitsplatz in das MUSCHG zu integrieren, da die gesonderte Regelung nicht hinreichend bekannt ist und deshalb in der Praxis zu selten angewandt wird. Für Beamtinnen, Richterinnen und Soldatinnen soll das gleiche Mutterschutzniveau wie für andere Beschäftigte gelten. Allerdings wird der Mutterschutz für sie auch weiterhin in gesonderten Verordnungen geregelt. Dankeschön, liebe Josefine Steffens, für deine Unterstützung. Josefine hatte in den letzten beiden Wochen ihr Praktikum in meinem Berliner Büro absolviert. Sie hat mich zu einigen Terminen begleitet und Einblicke in die parlamentarische Arbeit bekommen. Auf ihren weiteren Weg wünschen wir dir alles Gute und viel Erfolg. Mit dieser letzten Woche, in der wir als Koalition nochmals wichtige Entscheidungen für unser Land getroffen haben, beginnt im politischen Berlin die sitzungsfreie Zeit. Ich freue mich auf diese Zeit, die wie in den letzten Jahren auch traditionell die Zeit für den Wahlkreis ist. Sie bietet mir besonderen Raum für viele Termine und Begegnungen bei uns im Münsterland. Vielleicht begegnen wir uns dort, ich würde mich freuen. Möglicherweise steht auch der Sommerurlaub vor der Türe, für den ich Ihnen, ob zu Hause oder im Reiseland, gute Erholung wünsche. Und ich bin mir sicher, dass das Wetter auch bald Sommerstimmung aufkommen lässt. Mein Team und ich wünschen Ihnen einen schönen Sommer und ich freue mich auf die gemeinsame Zeit im Münsterland. Ihr Ulrich Hampel.